Deutschlandfunk Nova.
Hallo.
Hallo, Sebastian.
Du kennst schon mal meinen Namen.
Ja.
Das ist ein Vorteil, würde ich sagen.
Ja.
Wollen wir den Vorteil ausgleichen? Also magst du mir deinen Namen verraten oder verrät, also zumindest deinen Vornamen, also oder verrät er irgendwas über dich?
Ja, der verrät etwas über mich, aber ich könnte dir sagen, dass mein Name in deinem Namen drinsteckt.
Mein Name in deinem Namen? In meinem Vornamen, wir reden von Vornamen.
Ich kenne ja deinen Nachnamen nicht. Ich kenne jetzt nur Sebastian.
Okay. Mhm. Dann gibt es eigentlich nur eine Lösung für mich und das ist Bastian. Oder gibt es da noch mehr Namen drin?
Es gibt noch mehr Lösungen. Noch kürzer.
Das wäre dann aber eine Abkürzung, oder? Basti. Sebi.
Noch kürzer als Basti. Noch etwas kürzer.
Oh, dann wird es interessant.
Zwei Buchstaben weg. Und dann sind wir da.
Zwei Buchstaben von Sebastian weg? Oder von,
von Basti.
Von Basti.
Ja.
Basti.
Ja, stopp, stopp, stopp. Genau, du hattest es.
Bass.
Ja, richtig.
Ja. Das ist ein ungewöhnlicher Name, aber ich habe das Gefühl, ich habe diesen Namen schon mal gehört.
Ja, es ist in Deutschland ist er ein bisschen ungewöhnlich, ja. Aber in Holland ist das ein ganz normaler Name. Okay, es ist natürlich ein Kürzel letztlich von Sebastian.
Ah, aber, da kommt es doch her. Okay, alles klar.
Ja, ja, genau.
Das heißt, du hast niederländische Wurzeln oder du bist Niederländer und wohnst vielleicht sogar noch in den Niederlanden oder bist du nein?
Nee, ich wohne jetzt in Berlin. Ich bin in den Niederlanden aufgewachsen, die ersten 14 Jahre. Und meine Mutter ist Holländerin und mein Vater Deutscher. Also ich habe so ein bisschen zwei Wurzeln.
Ich verstehe. Ich habe den Namen Bass auf jeden Fall schon mal im Kontext dieser Sendung hier gehört. Ich bin jetzt gerade ein bisschen skeptisch, aber ich habe ja noch keine Ahnung, worum es jetzt hier geht. Deswegen würde ich sagen, ich höre mal rein in die Hinweistöne, die die Redaktion hier mitgeliefert hat. Drei Stück gibt's und das hier ist der erste.
Mit dem Laufen anfangen, der Gesundheit zuliebe, sich überwinden, sich quälen, bis zum ersten Mal das große Rauschgefühl eintritt. Viele suchen sie vergeblich, die Freude am Laufen. Stattdessen sticht die Seite, brennt die Lunge, schmerzen die Beine. Es am Anfang zu übertreiben, ist der beste Weg, die Motivation gegen die Wand zu fahren. Zu schnell, zu viel gewollt.
Oho, zu schnell, zu viel gewollt. Motivation, Sport, Laufen. Ich würde jetzt erstmal vermuten, dass du mit all diesen Dingen dann vermutlich irgendwas zu tun haben wirst, entweder aktiv oder passiv. Vielleicht stellst du das Frage. Du hast was mit Laufen, mit Sport zu tun, über das Maß hinaus, was wir vielleicht alle mit Laufen und Sport zu tun haben könnten.
Also ich weiß nicht, ob ich mich selbst da jetzt wiedererkannt hätte. aber ja, es stimmt, ich laufe gerne. Also ich bin heute Morgen sogar gelaufen, obwohl ich wirklich überhaupt keine Lust hatte, weil ich so schlecht geschlafen hatte. Aber es ist etwas, gehört mittlerweile zu meinen eisernen Regeln, morgens rauszugehen, wohl wissend auch, dass wenn du rausgehst morgens und du erstmal so Licht tankst, das einfach sehr wichtig ist für die Stimmung einfach. Du zum Beispiel einen inneren Timer auch setzt,
ja,
durch das Licht morgens und dann natürlich auch durch die Bewegung noch. Du signalisierst im Grunde Körper und Geist, hey, Activity, der Tag beginnt. Und wie man mehr und mehr weiß, hilft das auch abends beim Einschlafen.
Ach was.
Und,
also ja, wenn man morgens joggen geht oder morgens aktiv ist, hilft das abends beim Einschlafen.
Insbesondere auch gepaart mit diesem Lichtreiz. Also wenn man tagsüber viel Licht tankt, hilft das, diesen inneren Timer zu setzen, also den Biorhythmus zu kalibrieren, wenn man so will. Und ja.
Ich merke schon, du hast dich da auf jeden Fall ausführlich mit auseinandergesetzt. Da würden sich jetzt auch wieder zwei Möglichkeiten bei mir anschließen. Einmal, weil du vielleicht früher dich damit nicht so auseinandergesetzt hast, also weil du vielleicht halt nicht viel Sport gemacht hast, nicht viel rausgekommen bist und deswegen versucht hast, dein Leben zu optimieren. Oder du beschäftigst dich tatsächlich irgendwie in irgendeiner Art und Weise beruflich damit, weil du, weiß ich nicht, Coach würde mir jetzt als erstes einfallen, sowas. Ja. Nein?
Nee.
Nein?
Ja. Also, nee, ich habe eigentlich immer schon gerne gejoggt.
Ja.
Ich meine, in vieler Hinsicht habe ich meine Gesundheit sicherlich vernachlässigt. Also wo ich am bekanntesten mitgeworden bin, ist, dass ich mich früher sehr schlecht ernährt habe.
Ja.
Und das dann irgendwann umgestellt habe, weil ich Herzbeschwerden bekam. Und nee, aber ich beschäftige mich jetzt in der Tat auch mit dem Thema Bewegung vermehrt, weil es Teil eines neuen Buchs ist, das ich jetzt geschrieben habe, wo es darum geht, was kann
Okay.
man selber tun, um die Stimmung ein bisschen zu heben,
Guck
nicht?
mal, jetzt weiß ich eigentlich nahezu schon alles. Und ich habe weiterhin das Gefühl, dass wir uns kennen. Ich nehme hier noch mal schnell die zwei Hinweistöne hinzu, um
Okay.
zu hören, was da noch so drin war. Vielleicht bringen die uns gleich im Gespräch auch noch weiter. Das hier ist Nummer zwei.
Wir haben ganz schön viele Probleme gerade. Klimakrise, Corona-Pandemie, Ungerechtigkeit.
Black Lives Matter! Black Lives Matter!
Und dann sind wir auch noch ständig online und vergleichen uns mit anderen. Kein Wunder, dass viele von uns gerade am Anschlag sind. Eine bedrohliche, stressige Welt.
Wie geht's euch eigentlich?
Und das ist das, was du eben meintest mit, ich meine, wir sind halt gerade alle in dieser stressigen Welt und die ist vielleicht nochmal ein bisschen stressiger geworden in letzter Zeit, als sie es vor ein paar Jahren gewesen ist. Und da sagst du, dieser Ausgleich, den du gerade beschrieben hast, der ist wichtig, weil er auch was an unserer Stimmung tun kann, die möglicherweise durch ich sag mal, Gesamtweltlage gerade ein bisschen runtergezogen wird.
Ja, richtig. Also ich meine, er hat ja wirklich das Gefühl, gerade so in den letzten ja, Jahren, dass wir, also ich zumindest, dass man so von Krise zu Krise schlittert, ne? Also
Ja.
es hört ja einfach nicht auf. Aber ich glaube, auch was das Joggen betrifft, dass wir noch auf einer viel fundamentaleren Ebene, also jenseits dessen, was jetzt so momentan in der Welt los ist, auf einer fundamentaleren Ebene unserem Gemüt nicht wirklich gut tun, indem wir zum Beispiel auf eine sehr, ohne es wirklich so zu bemerken, auf eine sehr mit Blick auf die Evolutionsgeschichte zumal,
Ja.
auf eine sehr unnatürliche Weise leben. Also ein Beispiel ist, dass wir kaum noch zu bewegen brauchen. Also du und ich mit Jobs, die wir haben,
Ja.
sind wir eigentlich am produktivsten, wenn wir uns nicht bewegen.
Ja,
Wenn wir,
es ist,
wenn wir,
es kostet nur Zeit, ja, klar.
ja, genau, also es ist Zeitverschwendung.
Ja.
Und das geht für so vieles. Also, ich meine, es ist mit Blick auf die Evolutionsgeschichte nicht normal, dass wir absolut so ein Phänomen wie Hunger nicht mehr kennen. Es ist nicht normal, dass wir den ganzen Tag oder sehr viel Fast Food und Junk Food in uns hineinstopfen, dass es einfach über Millionen von Jahren nicht gab. Also ich habe eben über das Licht gesprochen. Es ist einfach nicht normal, dass wir in halbdunklen Büros sitzen und kein Licht mehr abbekommen und dieser Timer nicht mehr ge gestellt wird. Und das Gehirn im Grunde denkt, es ist chronisch Nacht. Und es ist auch nicht normal, um es abzuschließen, weil es gibt noch so viele Beispiele. Es ist auch nicht normal, dass wir nie mehr Kälte ausgesetzt sind oder Hitze, sondern dass wir immer so in so einer Wohlfühltemperatur von guten 25 Grad verbringen.
Ja.
So, und deshalb meine ich, auf einer sehr fundamentalen Ebene sind das Dinge, die nicht per se schlecht sind oder so, die einfach mit Blick auf unsere Evolutionsgeschichte, mit Blick auf die Zeit, auf die Bedingungen, die Umweltbedingungen, die uns geprägt haben, sehr unnatürlich leben und das schlägt uns eben auch aufs Gemüt.
Das hat
Zusätzlich zu all diesen Krisen.
Das halten wir auf jeden Fall schon mal fest. Und wenn du dann ein Buch drüber geschrieben hast, dann haben wir ja auf jeden Fall auch ordentlich Material, wo wir gleich noch drüber sprechen können. Ich nehme den letzten Ton noch hinzu. Vielleicht ist das ja noch ein Aspekt, den wir mit ins Gespräch reinnehmen können.
Wir denken andauernd, jedoch ohne dass wir bemerken würden, dass wir denken. Wie wir sehen werden, zieht dieser Geisteszustand allerlei negative Folgen nach sich. Vor allem erweist er sich als Stimmungskiller erster Güte. Er schlägt uns auf die Laune. Er macht uns, mit einem Wort, unzufrieden. Oft denken wir uns nämlich regelrecht ins Unglück hinein.
Also das, was uns eigentlich evolutionär nach vorne gepusht hat, ne, unser Geist, unsere Fähigkeit zu denken, zu durchdenken, zu überdenken, die kann auch zur Last werden.
Genau, also auch da wieder so eine evolutionäre Komponente, in diesem Fall eine, die dann im Alltag so ein bisschen übers Ziel hinausschießen kann.
Ja.
nämlich so eine Art von innere Stimme, ne, die uns natürlich antreibt, ne, die fragt, wie steht es um deinen Status, siehst du gut aus, und die sich andauernd Sorgen macht um deine finanzielle Situation, hast du die Probleme in deinem Leben gelöst, wie geht's dir gesundheitlich und so weiter. Mhm. Nur ist natürlich zugleich jene innere Stimme, die uns dann nachts um 3, wenn wir eigentlich schlafen wollen, wach hält, ne? Und ja, die Frage ist so ein bisschen, das gehe ich in meinem Buch auch nach, die Frage ist, wie kannst du mit dieser inneren Stimme, die teils auch so eine maßgebliche Quelle von Leid ist, von Qual, von Unruhe, wie kannst du damit umgehen?
Ja. Hm. Ja. Lass uns das mal offiziell machen, Bas. Ja. Du hast einen Nachnamen, nehme ich an, und ich habe auch schon eine Idee, wie er sein könnte, aber mach du mal.
Also mein Vorname ist dieser holländische, der Nachname ist deutsch, ja, ja. Der wird es gewöhnlicher, es lautet Kast, mhm. Also mein Name ist Bas Kast.
Und du bist Autor von, ich sag mal, unterhaltsamen Wissenschaftsbüchern.
Ja, richtig. Also ich habe mehrere Wissenschafts-, ich mache das, was weiß ich, seit gut 20, ich glaube 25 Jahren, und mal mit mir, mal mit weniger Erfolg, und mein bekanntestes Buch, aber manchmal interessieren sich die Leute gar nicht, und ja, dann ist das, erzählt das Interesse wieder plötzlich enorm hoch, und mein bekanntestes Buch ist ein Buch namens Der Ernährungskompass. Mhm. Also
und?
Das…
Und ich glaube, das, genau darüber haben wir mal gesprochen. Weil,
ja, als wahrscheinlich,
du die, genau. Weil du die Geschichte eben erzählt hast mit dem, du warst mal irgendwie so ein Typ, der sich so Junkfood-mäßig ernährt hat. Weil eine Geschichte, und ich hoffe, das bist jetzt du, eine Geschichte ist mir da, weil du das auch mit dem Joggen erwähnt hast, vor Augen geblieben, nämlich wie du gemerkt hast, und du warst noch gar nicht so alt, glaube ich, ne, irgendwas in den 30ern oder so, dass du beim Joggen Herzprobleme bekommen hast, weil du irgendwie abends mit der Tüte Chips dich standardmäßig auf dem Sofa bewegt hast, ja. Und das war so der Initialmoment, wo du gesagt hast, ich muss jetzt irgendwie mein Leben ändern, und hast dich angefangen, mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Bist du das gewesen?
Ja, genau das, ja, war das. Ich war ein Tick älter, aber okay. Ja, inzwischen bin ich 50, und ich war ein Tick älter, aber ansonsten ist es ja genau so, wie du es beschrieben hast.
Okay, dann weiß ich auf jeden Fall, warum du mir bekannt vorkommst, und dann weiß ich, dass wir schon miteinander gesprochen haben, und das heißt, das war eins der wo du gerade so gesagt hast, es gibt die weniger erfolgreichen und die erfolgreichen Bücher, das war ein erfolgreiches Buch, der Ernährungskompass, und jetzt hast du ein Buch gemacht quasi über mentale Gesundheit, kann man das so sagen?
Genau, also Kompass für die Seele in Anlehnung, also ein bisschen marketingmäßig jetzt vom Verlag her, ja, in Anlehnung an den Ernährungskompass. Aber es ist auch von der, wenn man so will, von der Art her in gewisser Weise ähnlich wie dieser Ernährungskompass, nämlich dass es so eine Art von Übersicht gibt über den Stand der Forschung, wenn man so will. Also wie entstehen so Stimmungstief oder Stress und was kann man dagegen tun?
Jetzt hast du bei dem Ernährungskompass das quasi aus deiner eigenen Geschichte herausgeschrieben, ne? Also die hat zumindest eine Rolle gespielt, wenn ich mich da richtig erinnere. Vor allen Dingen hast du dich mit dem Thema beschäftigt, weil deine Geschichte nun mal so gewesen ist, wie sie gewesen ist, und du da ein unschönes Erlebnis oder mehrere unschöne Erlebnisse hattest mit deiner eigenen Gesundheit. Ist das jetzt bei dem Buch ähnlich gewesen, oder ist das ein Thema gewesen, was dich aus anderen Gründen beschäftigt hat?
Ja, ich denke, das ist immer so bei meinen Büchern, dass ich die aus einem gewissen persönlichen Manko heraus schreibe. Also ich stelle fest, also ich weiß noch, dass ich, als ich 30 war, ja, habe ich, ich glaube Anfang 30, habe ich ein Buch über die Liebe geschrieben, nachdem all meine Beziehungen bis dahin gescheitert waren. Ja. Und nachdem ich keine Ahnung hatte, wie das mit dem Flirten funktioniert. Und ich dachte, ich muss eben endlich mal wissenschaftlich auf den Grund gehen.
Hat's geholfen? Also,
ja, es hat insofern geholfen, als ich jetzt schon seit 20 Jahren mit glücklich verheiratet bin.
Nach dem Buch? Ist direkt nach dem Buch, ja, passiert? Nein, oder?
Es war wirklich, ich habe meine Frau, damals Freundin, wirklich kennengelernt, ja, als ich gerade dieses Buch am Schreiben war oder konzipierte.
Ja, 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 das ist ja witzig. Ja,
es war schon ein toller Zufall, ja, und ich weiß jetzt nicht, inwiefern das Buch geholfen hat. Ich würde eher sagen, es war die Frau, ja.
Natürlich, natürlich.
Aber um es auf den Punkt zu bringen, ich meine, ich fange an, wenn ich bei mir selber feststelle, das ist etwas, was an mir nagt, oder ich sehe hier ein Problem, ist etwas, was ich nicht verstehe, dann gehe ich dem nach und so weiter. Dieses Mal war das so, dass ich gerade so inmitten des Erfolgs von dem Buch, diesem Ernährungskompass, irgendwann feststellte, dass ich ja so energielos war, keine Lust hatte auf den Tag, also morgens aufstand oft mit dem Gefühl, oh, nicht schon wieder ein Tag, und dann am Tag auch selbst dann so oft von so einem Gefühl der Traurigkeit heimgesucht wurde.
Und das ausgerechnet quasi in einer Zeit, wo du auf dem Erfolg hättest dich wegtragen lassen können im Positiven, ja?
Ja, genau. Also Das war in der Tat, es ist nicht so, dass mir Stimmungstief vollkommen unvertraut gewesen wären. Ich habe die, seit ich so 17 bin, dann immer mal wieder auch mal so gehabt.
Ja.
Und aber das war jetzt besonders ironisch und besonders bitter, ja. Ich hätte eigentlich meine ganze Lebenssituation, nicht nur das Buch, sondern auch, ich meine, ich habe eine Familie mit 3 Kindern, mit denen ich wirklich glücklich bin. Wie konnte es sein eigentlich, dass ich das nicht so genießen kann?
Ja,
und
ja.
Das war dann so hartnäckig, denn irgendwann hatte ich wirklich genug und dachte mir, hey, ich möchte jetzt mal verstehen, was da los ist in meinem Körper, in meinem Gehirn, was passiert da bei einem Stimmungstief? Und dann ging es natürlich auch sehr viel darum, einfach zu gucken, so in der Forschung, ja, was gibt's da für Strategien, die man unternehmen kann, um da rauszukommen?
Hat sich das dann wirklich so beeinflusst im Alltag, dass du, also mal abgesehen davon, dass du jetzt einfach nicht so gelaunt gewesen bist, wie du es hättest sein können, dass du, ich sag jetzt mal, so wie die Gesellschaft das so gerne, wie die Gesellschaft da so gerne draufblickt, dass du nicht mehr ordentlich funktioniert hast?
Nein, das nicht, aber es war schon so, dass es mich dann irgendwann sehr gestört hat und mich nachhaltig beschäftigt hat, wie das möglich ist, und ich mich dann einfach so intuitiv auf diese Suche gemacht habe. Ist mir auch gar nicht so eine Fragestellung entwickelt, konkretisiert sich dann mit der Zeit, aber es war einfach so, dass ich anfing, zum Beispiel mich mit spirituellen Welten zu beschäftigen oder mit so etwas wie Meditation. Und mich dann auch gefragt habe, warum tue ich das? Ist es so ein bisschen dieses Gefühl, weil mir irgendwie etwas fehlt zum Glück noch, und suche ich das Glück jetzt in den spirituellen Welten? Und so war das eher so ein Grau, nicht wirklich eine klinische Depression, dass ich sozusagen das Gefühl hatte, jetzt musst du sofort zum Arzt und zum Psychotherapeuten, was ich ja auch wirklich in diesem Fall ja auch wirklich empfehlen würde, dass Leute sich Hilfe suchen. Aber darüber hinaus, und gerade auch, wenn wir uns in so einem Graubereich bewegen, wie von Lustlosigkeit, energielos, so ein bisschen das Gefühl von, so gestresst fühlen und wie gehe ich damit um? Und das waren so Sachen, die mich mehr interessiert haben. Und
dann hast du angefangen, dir Antworten, also wissenschaftliche Antworten zu suchen. Bevor wir auf die schauen, lass mich nochmal gerade ganz kurz in diese spirituellen Welt mit dir abtauchen. Was ist denn das gewesen? Mit was hast du dich da auseinandergesetzt? Religion oder?
Nee, eher wirklich so spirituell. Ich weiß nicht, kennst du Eckhart Tolle?
Nee, erzähl mal.
Okay, Eckhart Tolle ist so ein spiritueller Lehrer, der eben auch sehr von meditativen Praktiken Tradition, ja, also inspiriert ist. Und der zum Beispiel auch dem nachgeht, warum haben wir zum Beispiel so eine, also das war ja auch etwas, was in mir steckte, so eine Art von Missachtung des Augenblicks. Und immer so dieses Gefühl, dass der jetzige Moment eine Art Sprungbrett für die Zukunft ist. Mhm. Also ich arbeite jetzt, um später mal den großen Erfolg zu haben. Und da, in diesem zukünftigen Moment, da wartet dann das große Glück auf mich.
Mhm.
Oder um es anders zu formulieren, also wenn ich mal die Frau meines Lebens gefunden habe, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich mal dann das Buch geschrieben habe, das alle haben wollen, dann bin ich glücklich. So eine Art von Wenn-Dann-Glücksmodell. Während Eckhart Tolle zum Beispiel und viele andere spirituelle Lehrer darauf hinweisen, dass letztlich, so klischeehaft das klingen mag, das natürlich eine Täuschung ist, weil das Glück liegt gewissermaßen im Hier und Jetzt. Mhm. Und du bist nicht fähig, das wahrzunehmen. Weißt du, das Glück liegt wirklich, wenn deine Frau abends nach Hause kommt und sich freut, dich zu sehen, und oder wenn du zusammen mit deinen Kindern bist. Und es liegt nicht darin, wenn du ein Buchprojekt irgendwann mal abgeschlossen hast und es womöglich gut läuft, sondern es liegt bestenfalls in dem Schreibprozess selber und du musst einen Weg finden, diesen Schreibprozess, diesen Rechercheprozess, diesen Suchprozess zu genießen, weil sonst, sonst genießt du das Leben punktuell, immer nur punktuell. Und
das wenn ist überhaupt, oder du jagst die ganze Zeit einen Moment hinterher, der vielleicht auch nie kommt, das kann ja auch passieren. Ne?
Absolut, du jagst so eine Chimäre hinterher und genau das Gefühl hatte ich im Grunde, als dann dieser Moment kam mit dem Bucherfolg, dass ich merkte, hey, so irre glücklich macht mich das gar nicht. Das ist irgendwie gar nicht so dieser Glücksjackpot, den ich mir vielleicht erträumt habe. Und das war eben ein Teil dieser Ernüchterung und ein Teil auch der Suche zu gucken, wo liegt denn das Glück denn dann?
Es ist natürlich dann einfacher gesagt als getan, zu sagen, hey, dann lebt im Moment, such das Glück im Moment, da liegt das Glück irgendwo so. Ne? Das musst du natürlich dann auch erstmal umgesetzt bekommen. Ich meine, du hast ja dann angefangen zu schreiben und hast gesagt irgendwie, oder hast gerade gesagt, dass das Glück auch im Schreiben vielleicht zu finden ist unter vielem anderen. Ist dir das dann gelungen? Also hast du dann ein Mindset da schon ändern können oder ist das auch eine Reise gewesen?
Nein, du hast völlig recht. Und da kommen dann zum Beispiel so Sachen rein wie eine Meditation und Meditationsübungen und eine Praxis, die ich ja dann zum Beispiel auch verfolgt habe. Mhm. Also ich fing an, das war so gerade in der Corona-Zeit, dann habe ich erstmal angefangen mit Meditations-Apps. Die ist dankbarerweise, davon gibt es jede Menge, also wie Calm und Headspace und Balloon und oder die Waking Up App von dem amerikanischen Intellektuellen Sam Harris, die hervorragend ist. Und dann habe ich später auch mit einem der dieser App-Gründer, also Boris Bornemann, das ist ein Meditationslehrer, der eben diese App Balloon macht, die sehr gut ist. Bei dem habe ich dann auch, als man nach Corona wieder durfte, einen Meditationsintensivkurs gemacht. Und dann lernst du einfach so ein bisschen mehr, eben das, was du sagst, mit diesem Moment umzugehen.
Mhm. Also das hat tatsächlich dann auch funktioniert. Und das heißt, der Prozess des Schreibens hat dir dann schon mal geholfen. Und darüber hinaus auch das, was du herausgefunden hast, weil du hast dich ja dann auf den Weg gemacht, um auch die Wissenschaft zu fragen, was sie quasi zu deinem Problem sagt, ja?
Ja, richtig. Und ein Grund, weshalb und ich mich damit beschäftige und ein Grund, weshalb die Meditation und Achtsamkeit ja auch bei uns in den westlichen Gesellschaften mittlerweile so gehypt ist geradezu, liegt ja darin, dass sich eben die Wissenschaft angefangen hat, sich damit zu beschäftigen. Und wir im Westen neigen ja dazu, etwas erst wirklich ernst zu nehmen, wenn wir, sagen wir mal, im Kernspintomographen sehen können, dass sich dann gewisse Gehirnareale verändern, was sie auch tatsächlich tun. Mhm. Also man kann das, mittlerweile gibt es buchstäblich tausende von Experimenten, die wirklich auf die segensreichen Auswirkungen von Meditation hinweisen und diese nachweisen. Mhm. Und damit beschäftige ich mich auch im Buch. Also all diese Strategien haben mehr oder weniger wissenschaftlich Hand und Fuß. Manche sind halt weniger erforscht, also wie zum Beispiel mal so ein Thema wie Eisbaden oder kalte Duschen. Da gibt es noch nicht so irre viel Forschung, ist aber trotzdem ein sehr interessanter, weil ja auch so unheimlich einfacher Ansatz, die eigene Seele zu beleben.
Eisbaden und kalt duschen ist ein Ansatz, um die Seele zu beleben, tatsächlich, ja? Also machst du sowas?
Ja, klar. Also genau, also man sieht, also es gibt einzelne Fallgeschichten in der wissenschaftlichen Literatur, wo zum Beispiel eine Patientin, die jahrelang, ihr Leben lang eigentlich, und nicht die einzige war sie in der Familie, unter klinischen Depressionen gelitten hat und nichts hat wirklich geholfen. Also nicht einmal Antidepressiva, Psychotherapien, so die klassischen Verfahren, bis ein Wissenschaftlerteam mit ihr 1 bis 2 Mal die Woche in den kalten See baden gegangen, also schwimmen gegangen ist, ja, und sich dann nach und nach ihre Situation derart verbessert hat, dass sie irgendwann nach ein paar Monaten sogar auf Medikamente verzichten konnte. Und das sind also so anekdotische Hinweise jetzt, zwar wissenschaftlich dokumentiert, aber so erste Hinweise darauf, dass es auch solche Heilmethoden gibt, ja, die so ein bisschen ausgefallen oder ungewöhnlich klingen, aber die man vielleicht auch historisch schon gekannt hat, ne? Also so eine, auch in Hippokrates schon gesagt hat, glaube ich, Wasser heilt alles oder kann jede Krankheit heilen, ne? Solche Dinge. und wo man mehr und mehr merkt, halt auch in der Wissenschaft, ähnlich wie bei der Meditation, hey, das könnte Hand und Fuß haben.
Hm. Wo würdest du sagen, du hast eben gesagt, es schadet auch nicht, wenn man so fühlt, wie du es eben beschrieben hast, also wenn man sich irgendwie abgeschlagen fühlt, unmotiviert, einfach nicht gut drauf ist, dass man da sich vielleicht auch schon mal Hilfe holt und sagt so, was ist hier mit mir los, ist das jetzt irgendwie ein Problem oder so, aber wo würdest du sagen, wo ist da so die Schwelle zur Depression, hast du dich damit auch auseinandergesetzt, ob das bei dir möglicherweise auch in die Richtung gehen könnte?
Ja, also ich will das nicht ganz ausschließen. Also es gibt relativ klare Kriterien oder sehr klare Kriterien einer klinischen Depressionsdiagnose. Mhm. Die sind festgehalten in verschiedenen Guidelines. Und in der Regel ist das so, wenn du also sozusagen so eine Art von Freudlosigkeit und nachhaltige Interesselosigkeit im Alltag verspürst und eine depressive Verstimmung verspürst, das sind so einige, zwei sehr wichtige Kriterien. Und wenn dies länger als 2 Wochen anhält, dann hast du schon so, dann geht das schon in die Richtung. Und dann kommen noch so Zusatzkriterien hinzu, wie zum Beispiel so etwas Störungen beim Schlaf oder Appetitlosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und solche Dinge. Wobei diese dann in unterschiedliche Richtungen gehen können. Also beim Schlaf kann es zum Beispiel sein, dass du morgens nicht aus dem Bett kommst oder dass du abends nicht einschlafen kannst, dass du viel länger schläfst als sonst oder viel weniger schläfst als sonst. Oder zum Beispiel bei der Ernährung kann es sein, dass du keinen Appetit mehr hast oder in dich hineinstopfst. Also da sieht man dann bei diesen weiterführenden Kriterien, dass das sehr unterschiedliche Ausprägungen haben kann. Mhm. Aber insbesondere, wenn das dann so länger als 2 Wochen anhält, würde ich jedem dazu raten, bei Gelegenheit mal Kontakt aufzunehmen mit einer professionellen Hilfe.
Mm. Jetzt hast du eben gesagt, dass so Methoden wie zum Beispiel das Eisbaden oder halt auch Meditation mal besser, mal weniger erforscht sind, aber zumindest in der Forschung angekommen sind. Wie ist es eigentlich mit der Depression? Wie viel wird da mittlerweile geforscht? Weil in der Gesellschaft war es ja lange eher ein Tabuthema, wo nicht drüber gesprochen wurde. Das hat sich schon so ein bisschen in den letzten Jahren geändert, auch wenn da sicherlich noch Luft nach oben ist. Ist das in der Wissenschaft ähnlich oder wurde das Thema da schon länger behandelt?
Oh ja, nee, also Depression ist ein Thema, das wirklich massiv erforscht wird.
Ja.
Also, und wo sich auch die Hypothesen, was so die Hintergründe einer Depression sind, wirklich laufend entwickeln. Also um nur ein Beispiel zu geben, es gibt ja diese klassische Vorstellung von, also jahrzehntelang hat man im Grunde so eine Depression, wenn man jetzt mal auf die Hirnforschung geht, sich versucht, also so ein bisschen durch die Brille der Botenstoffe im Gehirn versucht zu verstehen.
Ja.
Also man sagt also, eine Depression ist sozusagen jetzt mal ganz verkürzt gesagt so eine Art von Serotonindefizit im Gehirn.
Mhm.
Und hier, die Forschung ist hier so vorangekommen, dass man mittlerweile sagt, also das Serotonin mag ein Aspekt sein, aber da steckt enorm viel mehr dahinter. Und dass man mittlerweile zum Beispiel gesehen hat, dass ganze Gehirnareale wie das Stirnhirn, also das der Gehirnbereich direkt hinter deinen Augen und eine weiter tiefliegende Struktur im Gehirn namens Hippocampus, die auch für das Gedächtnis wichtig ist, dass diese regelrecht bei Depressionen geschrumpft sind, also verkleinert sind geradezu in der Struktur bei Menschen, die unter Depressionen leiden. Und das kann man mit dem Kernspintomographen sehen. Und wo es jetzt sehr interessant ist, ist, dass zum Beispiel Meditation, also dieser Meditationsintensivkurs, den ich gemacht habe, der über 8 Wochen geht,
ja,
dass man da sehen kann, dass nach diesem Kurs die Leute einen größeren Hippocampus haben. Also der Hippocampus nimmt durch den Kurs im Volumen zu. Und man weiß zum Beispiel auch, dass so etwas wie die Mittelmeerkost mit einem relativ vergrößerten Hippocampus im Alter einhergeht.
Mhm.
Und dass zum Beispiel Leute, die sich eher von Junkfood ernähren, ebenso wie depressive Patienten mit einem verkleinerten Hippocampus rechnen dürfen.
Mhm.
Also hier sieht man frappierende Sachen. Also wenn man ins Detail geht, ist es wirklich sehr spannend, weil gerade weil die Depression so ein Phänomen ist, worunter ganz, ganz viele Menschen leiden. Und dann ist es oft auch etwas, das sehr stark erforscht wird und wo viele finanzielle Mittel dann auch zur Verfügung stehen, um das zu erforschen.
Wo natürlich auch finanzielle Interessen da sind. Ne? Absolut, ist das so gerade eher alternative Therapiemethoden erwähnt? Was ist denn eigentlich mit Medikamenten? Antidepressiva, die werden ja durchaus verschrieben bei Depressionen. Helfen die Stand Wissenschaft jetzt?
Ja, also diese klassischen Antidepressiva, also die unter anderem meist auf das Serotonin wirken, teilweise auch auf andere Botenstoffe namens Noradrenalin und Dopamin, die haben ihren Platz in der Therapie, ne? Die wirken insbesondere bei schweren Depressionen, weniger bei so leichten, mittleren Depressionen. Da gibt es sogar neue Erkenntnisse, wonach Bewegung, Sport sogar effizienter wirkt, also einfach wirksamer ist gegen Depressionen, insbesondere frappierenderweise, insbesondere Krafttraining. Mhm. Oder wo man zum Beispiel sieht, jetzt gerade eine Studie neu rausgekommen, ein Review von einer Übersichtsarbeit von 97 Reviews, das immerhin mehr als 1000 Experimente zusammenfasst, mit mehr als 100.000 Testpersonen. Das zeigt, dass wirklich Krafttraining zu den effizientesten Mitteln gehört, eine Depression in den Griff zu bekommen. Eine leichte, mittelschwere.
Ja, ja.
Also ich spreche nicht über diese ganz schwer, ne? Und dass Yoga interessanterweise sehr gut hilft gegen Angststörungen. Also das wird mittlerweile von der Forschung auch mehr und mehr bestätigt. Aber die haben ihren Platz. Teilweise verzweifelt man auch ein bisschen, weil es eine große Gruppe, also mindestens ein Drittel von Patienten gibt, die überhaupt nicht auf diese Antidepressive ansprechen. Ja. Und da gibt es eben auch ganz neue Forschung, die sehr spannend und auch umstritten ist, dass man eben zum Beispiel auch Psychedelika einsetzt im Kampf gegen Depressionen. Also ich spreche jetzt über Sachen, die bespreche ich auch im Buch, weil diese Forschung so neu und auch sehr vielversprechend, aber natürlich auch umstritten und riskant ist.
Also du sprichst jetzt quasi hier von sowas wie Drogen, ja?
Also genau, wobei Drogen ist natürlich dann wieder ein Begriff, der sofort dann Assoziationen hat mit Heroin, Crack und Crystal Meth. Mhm. Also ich rede über Substanzen wie zum Beispiel Psilocybin, das ist die psychoaktive Substanz in magischen Pilzen.
Mhm. Okay.
Das ist das, was die Pilze magisch macht. Mhm. Und hier gibt es mittlerweile in sehr seriösen Fachblättern wie im New England Journal of Medicine, das ist das Nummer 1 Medizinerfachblatt, Experimente, die zeigen, dass wenn du bei klinischen Depressionen, depressiven Patienten Psilocybin gibst und das direkt vergleichst mit einem klassischen Antidepressivum namens Escitalopram, das auf Serotonin wirkt, dass du doppelt so viel Remission hast. Und Remission heißt, dass sich die Depression so stark zurückbildet, dass im Grunde kaum noch die Rede davon sein kann. Und nicht nur das, also was die Leute auch berichten, das auch, das zeigt sich in dieser Untersuchung, was die Leute berichten ist, dass bei Antidepressiva, klassischen Antidepressiva, sagen viele Leute, also ungefähr die Hälfte, dass sie das Gefühl haben, ihre Gefühle würden generell so ein bisschen abstumpfen. Und diese Psychedelika, also wie zum Beispiel Psilocybin, scheinen eher umgekehrt zu wirken. Die Leute werden empfindlicher und berichten zum Beispiel darüber, dass sie wieder weinen können, was bei einer Depression als positiv erlebt wird, weil die Gefühle so blockiert waren.
Lass uns nochmal zurück zu dir kommen und auf dein Leben schauen, dass sich möglicherweise ja dann auch nochmal durch das, was du so erfahren hast und durch die Reise, die du dann gegangen bist, mit dem neuen Buch verändert hat, weil so viel, glaube ich, mich noch erinnern zu können, die Reise bei deinem letzten Buch, also dem Ernährungskompass, die hat dein Leben verändert. Du hast wirklich nachhaltig deine Ernährung umgestellt und auch beibehalten eigentlich?
Ja, mal mit Ups and Downs, muss ich sagen.
Ja, okay.
Also ich hatte wirklich auch so eine Phase, wo ich dann so ein bisschen wieder die Zügel habe gehen lassen, ab und zu sogar mal Chips gegessen habe. Und Dann habe ich gemerkt, ich entwickle hier wieder so einen bedrohlichen Schwimmring und bin wieder zurückgerudert. Und
Okay.
ich muss jetzt sagen, seit ein paar Monaten bin ich auch wieder sehr gut dabei und fühle mich eigentlich ganz gut damit.
Lass noch mal kurz drüber sprechen. Was hast du dann so ernährungsmäßig umgestellt? Also klar, kein Junkfood mehr, aber wie hast du dich dann ernährt? Was war dein Plan?
Na, ich ernähre mich sowieso, also das war ja schon mit dem Kompass so relativ gut, also viel so mediterranisch orientiert, also ich esse viel Gemüse. Ich esse Joghurt zum Beispiel, wenn mein typisches Frühstück bei mir wäre ein Joghurt mit Haferflocken, Leinsamen, ein bisschen Spermidin mache ich noch rein und
Was
Blaubeeren.
ist das?
Und Spermidin ist so eine Substanz, das kann man sich einfach bestellen. Das sind im Grunde so Weizenkeime oder
Ah
wird
ja.
daraus extrahiert. Und das ist so eine Substanz, die einen Prozess in den Körperzellen anwirft, den man als Autophagie bezeichnet. Im Grunde wird dabei so der zelluläre Müll oder der Müll, der bei Stoffwechselprozessen entsteht und anderer Müll, wird dabei aufgeräumt. Und das ist ja heilsam, weil diese Müllansammlung ist im Grunde so ein Alterungsprozess, der letztlich zu Degeneration, zur Beeinträchtigung unserer Zellen führt. Und Spermidin ist so eine Substanz, die gibt es natürlicherweise auch im Körper, aber die nimmt halt mit dem Alter ab. Und es gibt spermidinhaltige Lebensmittel, Weizenkeime sind Nummer eins wahrscheinlich.
Ja.
Und das kann man aber ein bisschen da reintun. Das ist eine Substanz von vielen. Und ich esse halt viel Gemüse, viel so. Ich esse Vollkornbrot gerne. Ich esse unheimlich viele Nüsse, wahrscheinlich mehr, als man essen sollte. Ich liebe einfach Nüsse
Ja.
und irgendwie wird man auch nicht dick davon. Es gibt ja mittlerweile mehr als 20 Experimente oder so mit Nüssen und man denkt immer, hey, das sind ja Kalorienbomben.
Ja, total, ja.
Und sogar die Forscher wundern sich ein bisschen darüber, wenn man den Leuten die Nüsse gibt, dass die nicht fetter werden. Und sie werden es nicht. Also es ist ein Rätsel. Teilweise werden Teile davon einfach wieder ausgeschieden und aber haben sie trotzdem so eine Art von Sättigungseffekt, sodass du eben etwas anderes, was ungesünder ist, eben nicht isst. Ist ja unheimlich wichtig, überhaupt satt zu werden, ne?
Klar, ne? Und natürlich auch so der Genussfaktor spielt am Ende eine Rolle, ne? Wenn du irgendwie so mindsetmäßig bis dahin gedacht hast, irgendwie ein Burger ist so der König des Genusses, das muss man halt dann auch irgendwie umbauen, ne?
Genau. Ja, und nicht dieses Gefühl haben, ey, ich muss Kalorien zählen und ich kann mich gar nicht satt essen, weil das hält keiner auf Dauer durch.
Aber du hast eben angedeutet, dass diese Art oder eine ähnliche Art der Ernährung, also vor allen Dingen auch so mediterrane Küche, die kann auch einen positiven Effekt auf meine mentale Gesundheit haben.
Ja, es ist eben genau das, was diese Experimente zeigen. Da gibt es also echte Experimente, wie geschildert, mit klinischer Depression. Aber es gibt auch Experimente und Untersuchungen jenseits dieser klinischen Depression. Also einfach Normalos, also Leute wie du und ich, wenn man so will, die meisten. Wenn man zum Beispiel so einer Gruppe von Jugendlichen war, das in diesem Fall eine neuseeländische Studie, den hat man einfach zusätzlich zu ihrer normalen Ernährung gesagt, also nimmt zusätzlich ein bisschen Gemüse und etwas Obst. Und nach 2 Wochen haben die festgestellt, ja, ich habe mehr Energie und ja, fühle mich besser. Und ja, es hat also für jeden von uns so einen positiven Effekt.
Aber gut, an der Stelle musstest du nicht mehr so richtig arbeiten. Hast du sonst Sachen umgestellt in deinem Leben, nachdem du dich dann intensiv, ne, durch das Buch, aber auch, ne, durch die anderen Reisen, die du da so angetreten bist, mit verschiedensten Themen auseinandergesetzt hast, die gut sind, förderlich für die mentale Gesundheit?
Oh ja, also ich habe also wirklich unheimlich viel gemacht. Also ich habe vorher nicht meditiert, jetzt
Ja.
meditiere ich regelmäßig, also in letzter Zeit wieder ein bisschen weniger. Ich habe vorher immer gejoggt, habe ich gesagt, das habe ich jetzt wirklich täglich aufgenommen. Und ich
Du gehst
jogge
jeden
auch,
Tag joggen, okay, krass.
ja, also wirklich, das mache ich ziemlich religiös, selbst wenn ich schlecht drauf bin.
Ja.
Ja, es mag mal einen Tag geben, wo ich das nicht mache und am Wochenende, ich habe 3 kleine Kinder. Dann entfällt das, aber dann gibt es den Schwimmkurs, also es gibt zumindest etwas Bewegung. Und ich versuche halt eben auch rauszugehen, morgens ins Licht. Es fängt schon damit an, dass ich meine Kinder zur Schule bringe und solche Sachen. Ich achte bewusst darauf. Ich bin vorher nie in die Sauna gegangen. Das mache ich jetzt zum Beispiel.
Ach was, okay, das
Ja.
hilft.
Ja, das sind eben wieder, es ist auch so ein Stressor für den Körper. Mhm. Also, und wir haben ja diesen dauernden Psychostress, ja, wir modernen Stadtneurotiker. Und was wir ein bisschen vernachlässigen, sind diese, mit Blick wieder auf diese Evolutionsgeschichte, diese eigentlich normalen körperlichen Stresssituationen, diese kurzfristigen Belastungen, die unseren Körper herausfordern, aber uns damit auch stressresilienter machen. Mhm. Also wie zum Beispiel mal kurz an einem Tag Hunger spüren. Das ist auch Stress für den Körper. Oder mal kurz Kälte spüren, wie eine kalte Dusche von 30 Sekunden. Mhm. Einfach nur einmal kurz Kälte. Oder einmal kurz Hitze. Das sind so Sachen, die in der afrikanischen Savanne war das normal, ja, dass wir mal Hitze gespürt haben am Tag. Mhm. Und das haben wir alles weitgehend eliminiert. Und das schlägt uns aufs Gemüt und ich versuche das so ein bisschen in den Alltag zu integrieren.
Das heißt, du gehst in die Sauna regelmäßig, weil du es gerade angesprochen hast mit dem Kaltduschen, machst du das auch?
Kalt duschen mache ich und ich bin sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Also ich, das sollte man auch so ein bisschen, da sollte man sich auch so ein bisschen rantasten.
Ja.
Also mache ich nicht gleich Eisbaden, aber ich habe dann, was ich gemacht habe, ich habe wochenlang kalt geduscht.
Ja.
Also das ist erst einmal, das ist schon mal ziemlich hart.
Also nur kalt, also oder dann so zum Schluss mal kalt aufgedreht.
Ja, also am liebsten dann nach der Sauna, dann ist es, dann ist es am wenigsten hart.
Mhm.
Und dann bin ich übergegangen, das ist ein Level, das ist sozusagen Next Level. und das ist wirklich eine Stufe härter. Mhm. Und ich will auch dazu sagen, hey, wer keinen Bock da drauf hat, tu das nicht.
Ja.
Das ist ja auch so ein bisschen was mit all diesen Strategien. Es ist so eine Art, für mich so eine Art von Werkzeugkoffer.
Mhm.
Und ich eröffne so eine, ich möchte so eine Vielfalt von Strategien auch deshalb anbieten, ja, weil nicht jeder Lust darauf hat, ja, zum Beispiel eine kalte Dusche zu nehmen.
Ja.
Ne? Aber wer Lust darauf hat, fang mit einer kalten Dusche an und dann kann man ja gucken und dann zum Beispiel ein kaltes Bad nehmen. Und das ist eine Spur härter, so hart sogar, dass ich in den ersten Sekunden einfach meine Beine geschmerzt habe.
Ja.
Und daran gewöhnst du dich. Ne? Das ist auch so sonderbar. Das ist ein enormer Stress für die Beine.
Ja.
Aber du gewöhnst dich. Und was auch sehr interessant ist, dass wenn du jetzt mit dem Oberkörper insbesondere in das kalte Wasser gehst, da fängst du automatisch, wirklich unwillkürlich, du kannst dich nicht dagegen wehren, so wirklich mit so einer Schnappatmung an. Und es ist natürlich auch wirklich so eine Art Panikattacke. Und was dann passiert, wenn du anfängst, deine Atmung zu beruhigen, ist, dass du diese Panikattacke allmählich in den Griff bekommst.
Mhm.
Und das ist also eine Art Training für Panikattacken, wenn man so will. Das ist eine Stressresilienztraining. Und das nächste Mal, und das ist alles selbst kontrolliert.
Ja.
Du hast das ja alles selbst im Griff. Und das nächste Mal, wenn dich das Leben stresst oder wenn dich das Leben hinterrücks überfällt, dann bist du mit dieser, sozusagen mit diesem Stress, bist du so ein bisschen daran gewöhnt. Dann denkst du, okay, ich kenne das.
Mhm.
Ich meine, hey, ich habe schon mal ein eiskaltes Bad erlebt und hab das durchstanden. Ne?
Was, ja, soll mir noch passieren? Ja, was soll mir noch passieren?
Aber genau, was kann mich noch umhauen?
Ja.
Und dann bin ich weitergegangen und bin mit einer Axt dann zum See gegangen, habe die Eisdecke aufgeschlagen.
Oh.
Hast
du gemacht, dann, ja.
Ja, habe ich gemacht. Aber das habe ich eigentlich nur gemacht für die Trailerarbeiten dann zum Buch.
Ja. Das stelle ich mir schon hart vor. Wobei, also ich meine, ich finde die Badewanne tatsächlich auch eine gruselige Vorstellung. Ich habe es noch nie probiert, aber ich kenne es halt so ein bisschen, ne, so, weiß ich nicht, im Sommer dann in so einen eiskalten Bergsee springen. Ne? Habe ich schon mal ein paar Mal gemacht so und dann hatte ich auch so diesen Effekt, irgendwie Beine tun weh und irgendwie alles ist so kalt, dass alles weh tut und sich alles zusammenzieht. So, aber dann kannst du ja wenigstens schwimmen. Weißt du, du hast ja zumindest die körperliche Bewegung.
Ich bin ein bisschen vorsichtig mit reinspringen.
Reinspringen war auch sehr euphemistisch. Also wenn ich auch im Sommer in 25 Grad warmes Wasser gehe, dann dauert das lange.
Klar. Also nee, ich meine nur, da hast du einen Schockeffekt.
Ne? So,
insbesondere wenn du unter Wasser gehst, dann kann es schon zu Problemen führen, aus verschiedenen Gründen. Also ich würde immer sagen, vorsichtig so ins Wasser und so, dass du stehen kannst.
Mhm.
Und wenn du irgendwie Probleme mit dem Herzen oder sowas spürst, dann wieder raus. Ne? Also dieses Reinspringen kann unter Umständen bei eiskaltem Wasser auch gefährlich sein. Ne? Also ich sage immer lieber vorsichtig und schön sicher und sich rantasten.
Aber du hast zumindest noch die Bewegung, die hast du in der Badewanne ja nicht, ne?
Genau, du hast die Bewegung. Aber ich kann dir sagen, also im Winter wärmt dich diese Bewegung. Ja, gut, so ein bisschen hilft das schon, ne? Aber du kühlst schon ziemlich schnell aus. Ne?
Das heißt, wenn du jetzt wirklich so Eisbaden gehst im Winter, da kommt auch nicht irgendwann der Punkt, wo du denkst, so jetzt nach 3, 4, 5 Minuten, jetzt wird es irgendwie angenehmer und jetzt kann ich auch nochmal 5 Minuten drin bleiben.
Und Minuten.
Ja, sowieso nicht.
Wenn du es Minuten aushältst, dann. Dann bist du schon ziemlich auf Profiniveau.
Okay, ich verstehe. Alles klar. Ich habe es noch nie gemacht, ich habe aber überhaupt keine Vorstellung davon. Das heißt, du dippst da einmal so rein und das ist schon eine krasse Überwindung und dann gehst du schnell wieder raus.
Ja, und es gibt inzwischen auch so Daten, wissenschaftliche Daten, die zeigen, wenn du sowas machst wie, und noch nicht immer unbedingt eiskalt baden, wir sprechen jetzt sozusagen, wenn du so eine Art von, wenn du die ins kalte Wasser gehst und ich spreche über Wasser, das weniger, sozusagen unter 15 Grad und das ungefähr so 11 Minuten in der Woche und nicht unbedingt am Stück, sondern ein paar Mal die Woche und insgesamt 11 Minuten, dann hast du schon zumindest körperlich sehr heilsame Effekte, dass so etwas wie braunes Fett vermutlich angeregt wird. Also braunes Fett ist so eine Art von Fett, das eigentlich sehr günstig ist und das dir dann auch hilft, wenn dir kalt ist, dieses Fett dann zu verbrennen, sodass dir wieder warm wird. Und sehr viel günstige Stoffwechseltechnisch, sehr viel günstige Auswirkungen hat. Also.
Gibt's sonst noch Sachen, die du in deinem Leben geändert hast jetzt durch diese Recherche?
Naja, ich habe ja all diese Dinge ausprobiert, also von der Meditation über das Licht morgens. Ich habe versucht, meinen Schlaf in den Griff zu bekommen. Mhm. Und bis hin zu den Psychedelika habe ich ausprobiert.
Hast du selber ausprobiert? Okay.
Ja, ja. Mhm. Nee, also ich meine, bevor ich meinen Lesern irgendeine Empfehlung gebe, gucke ich sehr genau auf die Daten der Forschung, auf die Forschungsergebnisse, auf wie solide ist das und probiere das schon dann auch selber am eigenen Körper aus, um zu gucken, wie sind die Auswirkungen. Wirkt das? Lässt sich das, ist es jetzt überhaupt vernünftig, da hier so ein drüber zu schreiben?
Ja.
Und nur wenn ich merke, hey, das hat eine echte Wirkung, dann landet das schlussendlich auch ins Buch. Ne? Mhm.
Wie ist das gewesen, ohne dass du jetzt so viel vorwegnimmst?
Du, also das war echt lebensverändernd. Also das sind natürlich einerseits eher so riskante Substanzen, wo du vorsichtig sein musst und die teilweise natürlich auch illegal sind.
Ja.
Also Psilocybin ist legal. Ich bin ja halber Holländer und Psilocybin, also diese Substanz, die unter anderem auch in sogenannten Trüffeln vorkommt, ist in den Niederlanden als Trüffel, sind die erlaubt.
Ja.
Da gibt es auch seriöse Retreat-Center, wo du das dann machen kannst, mit professioneller Betreuung, mit Therapeuten. Teilweise hängen da auch Top-Wissenschaftler mit in diesen Instituten drin. Und das kann ein Weg sein, über den du das sicher machen kannst. Aber ich habe diese Dinge gemacht und sag jetzt nicht, jeder soll das machen oder so. Auch da sollte man sich sehr vorsichtig rantasten. Aber ich kann wirklich sagen, es war augenöffnend, lebensverändernd. Und das sagt nicht nur ich, sondern es gibt Untersuchungen, jetzt zum Beispiel der sehr renommierten Johns Hopkins University in den USA, in Baltimore, von einem Forscher namens Roland Griffiths, der das gemacht hat, der gezeigt hat, dass Testpersonen, die überhaupt keine psychischen Probleme haben, die Psilocybin nehmen, selbst nach 2 Monaten sagen die noch, hey, das war das spirituellste Erlebnis meines Lebens, das war das bedeutsamste Erlebnis meines Lebens.
Krass.
Und diese Leute fühlen sich 2 Monate nach diesem Trip, und wohlgemerkt, die hatten überhaupt keine psychischen Probleme, fühlen sich wohler in ihrer Haut, fühlen sich sozialer, weniger egoistisch und besser, und all das wird auch noch von ihren engsten Mitmenschen bestätigt.
Das klingt krass.
Ja, ist es auch.
Mm. Ja. So unterm Strich, nach all dem, was du jetzt geändert und ausprobiert hast, wie geht's dir heute?
Ja, wirklich gut. Also ich meine, ich beschreibe das auch im Buch, dass diese Veränderung zum Positiven nicht über Nacht kam, sondern so nach und nach, ne? Je mehr auch ich dieser Dinge ich integriert habe und insbesondere so Sachen wie Meditation, das sind Sachen, die manche Sachen gehen schnell, ja, wie ein Eisbad oder wie eine kalte Dusche oder wie Licht am Morgen. Aber es sind andere Sachen, die auch sehr tiefgreifend dann den Blick auf, wie gesagt, so Dinge wie, wie gehe ich mit dem Moment selber um, verändern. Und dazu gehört eben die Meditation. Aber das sind auch so Sachen, die erst so nach und nach, wo du so mit der Zeit, mit den Wochen, würde ich sagen, erst reinkommst. Und das hat mein Leben tiefgreifender verändert als alles andere, mehr noch als der Ernährungskompass, der ja eigentlich nur zwischen Anführungsstrichen so eine körperliche Veränderung ist. Ne?
Ja.
So schön die war und so angenehm das war. Das hier geht wirklich insbesondere dann auch mit dem Psychedelika wirklich tiefgreifend bis hin zu Dingen, die wie deine Identität und so Sachen wie, wie negativ blickst du auf dich selber, wie siehst du dich selber und deine Mitmenschen. All das wird verändert und das habe ich als eine sehr positive Veränderung erfahren und heute bin voller Energie und fühle mich wirklich wieder verdammt gut und ja, bin so happy, dass ich diese Recherche gemacht habe und ja, bin auch so froh, weißt du, weil früher, ich hatte ja schon gesagt, ich hatte schon diese Stimmungsschwankungen hatte ich schon so seit ich 17 bin,
ne?
Und oft so gerade so in jungen Jahren, so dieses Gefühl, so ein hilfloses Gefühl, so ein Gefühl von, okay, Zähne zusammenbeißen und geht schon wieder vorüber. Und
ja,
jetzt habe ich eher dieses Gefühl, nein, da ist jede Menge, was du selber tun kannst, was du auch prophylaktisch tun kannst, damit du erst gar nicht erst in so ein größeres Stimmungstief hineingerätst.
Neben all diesen ganzen positiven Dingen, die du gerade schilderst, passiert es dann trotzdem mal, dass du merkst, dass du vielleicht irgendwie so in alte Gewohnheiten zurückfällst? Also, oder ist das was, wenn du einmal gemerkt hast, wie gut es dir geht, eigentlich nicht mehr passiert?
Nee, ich hatte das zuletzt so ein bisschen bedrohlich als der Winter losging.
Ja.
Also jetzt so im Herbst, das war also so, sagen wir mal so November ungefähr. So diese trübe Jahreszeit, wie es ja auch viele Leute haben. Und
ja.
Na, da habe ich auch konsequent dann mit Lichttherapie angefangen. Also man kann, dann ist es ja auch schwer, dann draußen noch Licht zu tanken.
Ja.
Ne? Insofern habe ich mir auch eine Tageslichtlampe, eine Therapielampe, wie man sagt, zugelegt mit 10.000 Lux. Mhm. Lux ist die Lichteinheit. Und da ist es einfach dann zum Beispiel ratsam, wirklich morgen, sobald man wach ist, sich eine halbe Stunde hinzusetzen, kann man ja auch gut Podcast bei hören oder sogar was lesen.
Ja.
Und dann sich dem Licht auszusetzen und dann aber auch nicht all das andere zu vernachlässigen, so wie Bewegung und Hitze und Kälte und Ernährung und die Meditation und so weiter. Ja, und war dann ganz happy eigentlich festzustellen, dass ich da glimpflich wieder rauskam.
Mhm. Vielen lieben Dank. Bas Kast ist zu Gast gewesen hier in Deutschlandfunk Nova, Wissenschaftsjournalist und Autor. Und wenn ihr tiefer einsteigen wollt in das Thema, über das wir gerade gesprochen haben, dann schaut mal in sein Buch rein. Und das heißt, wenn ich das richtig behalten habe, Kompass für die Seele?
Ja, richtig.
Wunderbar.
Ja, und hat mich sehr gefreut, Sebastian.
Mich auch. Danke, dass du das mit uns geteilt hast.
Vielen Dank, sehr gerne.
Tschüss, mach's gut.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova.